Guten Morgen zusammen. Schön, dass wir jetzt in Gottes Wort reinschauen dürfen. Haltet eure Bibeln bereit. Ihr werdet heute ganz besonders auch aufpassen müssen, weil ich nämlich keine Präsentation dabei habe. Beziehungsweise ich habe eine dabei, aber irgendwie gab es ein technisches Problem und deswegen müsst ihr heute mitschreiben, wenn ihr die Punkte euch merken wollt, über die wir heute reden. Genau, also heute ohne Bild, nur mit Wort. Georg hat gerade gesagt, wir schließen heute den Kolosserbrief ab, einen Brief, der uns den alles überragenden Jesus vor Augen gemalt hat. Ja, Paulus konfrontiert uns durchgängig mit dieser Botschaft und nimm das gerne mit für dich als Botschaft des Kolosserbriefs. Christus überragt alles und Christus allein ist genug. Das ist die übergeordnete Botschaft des Kolosserbriefs. Und ausgehend von dieser Botschaft formuliert Paulus ein großes Ziel für dein und mein Leben, nämlich dass dieser überragende Christus immer sichtbarer wird durch unser Leben. Ja, wir sollen verändert werden in sein Bild. Leute sollen uns sehen, aber durch uns sollen sie ihn sehen. Durch unseren Charakter, unser Handeln, unsere Entscheidungen, die Setzung unserer Prioritäten und wie wir mit unseren Menschen umgehen. Und heute beschäftigen wir uns mit den letzten Versen dieses Briefes, in denen es Paulus vor allem um Folgendes geht. Als Menschen, die für immer von Jesus verändert wurden, sollen wir Menschen sein, die für Veränderung leben. Also wenn du dir einen Titel jetzt über deine Notizen schreiben willst für die Predigt, für Veränderung leben, so lautet der Titel dieser Predigt. Und wir sollen für Veränderung leben, die nicht nur uns selbst betrifft, sondern weit über uns hinausgeht. Herr Paulus dankt an einer Stelle im Kolosserbrief Gott dafür, dass das Evangelium wächst, dass es Frucht bringt. Und zwar nicht nur bei ihm selbst oder bei seinen Mitmenschen, sondern in der ganzen Welt. In der ganzen Welt. Ja, die Kirche Jesu Christi ist eine Bewegung, die die Welt für immer verändert hat und immer noch verändert. Ja, die Kirche, die Gemeinde Jesu ist der Einbruch der neuen Schöpfung. Wir sollen Licht und Salz sein, also einen Unterschied machen in dieser Welt. Und die Kraft zur Veränderung kommt nicht von uns, sie kommt nicht aus uns, sondern sie kommt von Christus, der das Haupt der Kirche ist. Aber Christus lässt seine Kraft zur Veränderung durch Menschen wirksam werden, durch dich und mich. Egal wie unbedeutend, wie schwach und unbrauchbar du dir heute Morgen gerade vorkommst oder von der letzten Woche, Jesus möchte dich gebrauchen, um Veränderungen zu bewirken in der Welt. Die Kirchengeschichte ist deshalb voll von Männern und Frauen, durch die Gott Veränderungen gebracht hat. Menschen, die sich bereitwillig in den Dienst Gottes gestellt haben, die Stunden im Gebet verbracht haben, die den Glauben verteidigt haben und Tausende zu Christus geführt haben. Und Jesus macht uns im Missionsbefehl klar, dass das nämlich deine und meine Aufgabe ist, nämlich für Veränderung zu leben, indem wir hinausgehen und andere Menschen zu Jüngern machen. Das ist Veränderung. Und heute habe ich drei Dinge für uns. Paulus gibt uns drei Dinge mit, die wichtig sind, die uns kennzeichnen sollten, wenn wir für Veränderung leben wollen. Und jetzt kannst du gerne mitschreiben. Er gibt uns das Gebet, das Türen öffnet, das Leben, das Hunger weckt nach Gott. Und Freunde, die deine Leidenschaft teilen. Also Gebet, das Türen öffnet, Leben, das Hunger nach Gott weckt und Freunde, die deine Leidenschaft teilen. Es beginnt mit Gebet, das Türen öffnet. Eine der Personen, die unsere Welt in den letzten 500 Jahren wahrscheinlich am meisten geprägt hat, ist Martin Luther. Martin Luther hat durch sein Wirken enormen Einfluss auf die Entwicklung Deutschlands und Europas gehabt. Natürlich auf religiöser Ebene, aber eben auch auf gesellschaftlicher Ebene. Und sozialer Ebene. Und wenn man sich das Leben von Luther ansieht, merkt man, dieser Mann war unglaublich produktiv. Er führte unzählige theologische und gesellschaftliche Debatten. Er schrieb unzählige Bücher, Schriften und Briefe und er war ständig in Kontakt und in Gespräch mit Fürsten und Königen. Und was viele nicht wissen, ist, dass Luther ein Mann des Gebets war. Er verbrachte täglich 2 bis 3 Stunden im Gebet. Und von ihm stammt ein Satz, mit meinen Worten jetzt, ich habe heute viel zu tun, also werde ich viel beten müssen. Eine interessante Haltung, oder? In meinem Kopf geht die Gleichung irgendwie immer anders. Ich habe heute viel zu tun, Gott, sorry, ich bete heute nicht ganz so viel. Als ob Gott mein Gebet bräuchte. Ja. Aber ich bin überzeugt, dass Luthers Verankerung im Gebet der Hauptgrund war, warum er so produktiv sein konnte. warum Gott durch ihn so eine Veränderung bewirken konnte. Und Paulus beginnt deshalb auch in Vers 2 in unserem Text mit diesem ganz bestimmten Aufruf, diesem Appell, haltet fest am Gebet, lass es nicht los. Er fordert uns auf, treue Beter zu sein, schenkt dem Gebet viel Aufmerksamkeit. Ja, mit anderen Worten, räum dem Gebet in deinem Tag, in deiner Woche regelmäßig Zeit ein und weich nicht davon ab, diese Zeiten einzuhalten. Räum, wenn es sein muss, andere Dinge zur Seite, damit du beten kannst. Tim Keller hat das ganz gut auf den Punkt gebracht, was Paulus dir sagt. Bete regelmäßig, ohne Unterbrechung, entschlossen, jeden Tag, ob du dich danach fühlst oder nicht. Ja, Gebet ist etwas, was zu unserem Leben als Kinder Gottes gehört. Es ist eines der zentralen Gnadenmittel, die Gott seinen Kindern gegeben hat, um uns geistig zu stärken, um uns in eine immer tiefere Beziehung zu ihm zu führen. Gebet ist mehr als einfach nur reden mit Gott. Es bedeutet, dem dreieinigen Gott zu begegnen. Es bedeutet, dass der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Geist, mich in seine Gemeinschaft hineinnimmt. Bei Gebet geht es nicht so sehr darum, die Umstände zu verändern, in denen ich bin. Bei Gebet geht es vor allem darum, mein Herz zu verändern. Indem ich nämlich erkenne, mit wem ich es zu tun habe. Und wenn man mal darüber nachdenkt, was das bedeutet, dann ist Gebet eigentlich keine Pflicht, die wir erfüllen müssen, sondern es ist ein Privileg, das wir genießen dürfen. Und das ist, was wir so oft aus den Augen verlieren, oder? Und ich glaube nicht, gerade bei Gebet ist es ja so, dass alle Christen dann ihre Köpfe senken und sagen, oh, nächstes Thema, bitte. So, weil wir alle wissen, wir beten zu wenig. Aber ich glaube nicht, dass ein schlechtes Gewissen uns helfen wird, um mehr zu beten. Glaube ich nicht. Sondern was ich glaube, was uns helfen wird, mehr zu beten, ist erstens das Bewusstsein meiner Abhängigkeit von Gott und zweitens eine immer größere Begeisterung für Gott. Gebetslosigkeit kommt nicht von einem Mangel an Zeit oder so, sondern es kommt vor allem oder ist das Ergebnis von Unglauben, so hart das auch klingen mag. Wir beten nicht, weil uns unsere Abhängigkeit von Gott nicht genügend bewusst ist und es unseren Herzen an Begeisterung und Faszination für Gott fehlt. Unser Gebetsleben wird ganz zentral angetrieben von unserer Begeisterung für Gott und für das, was er für uns getan hat. Deshalb schaut mal in Vers 2 rein, wie Paulus weiterspricht, was er hier sagt. Er sagt, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Wörtlich sagt er hier, haltet fest am Gebet, indem ihr wacht in Danksagung. Also wie willst du am Gebet festhalten? Indem du wachst in Danksagung. Bedeutet, wenn du am Gebet festhalten willst, musst du deine Begeisterung für Gott in deinem Herzen wach halten. Du musst Anbeter sein. Du musst staunen über Gott, über das, was er in deinem Leben getan hat und immer noch tut. Und Paulus sagt hier, wachend darin. Also er meint damit, halte deine Augen wach in Bezug auf das, was Gott für dich getan hat. Lass sie nicht einschlafen. Steck deinen Kopf nicht in den Sand ständig, wenn du betest. Sondern schau hoch. Schau hoch. Und betrachte all das, was Gott für dich getan hat, was er im Leben deiner Familie getan hat, wie er dich gerettet hat aus deiner Sünde, wie er dir immer wieder vergibt. Das ist, was wir in Psalmen lesen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Darum geht's da. Aber Paulus geht's nicht einfach nur darum, natürlich, er möchte unser Gebetsleben neu entfachen, aber warum möchte er das? Und jetzt kommt's in Vers 3. Und da sagt er, warum Gebet so entscheidend ist, nämlich weil Gott unsere Gebete gebrauchen will, um die Welt um uns herum zu verändern. Er sagt nicht einfach nur, dank Gott dafür, was er in deinem Leben tut, sondern er sagt, bete dafür, dass er noch mehr tut. Deswegen sagt er, und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden. Was Paulus hier von uns will, ist, dass wir anfangen, missionarisch zu beten. Missionarisch zu beten. Das hat er im Hinterkopf, wenn er das hier in Vers 3 und 4 schreibt. Und deshalb gibt er seinen Lesern drei Dinge mit. Er sagt zu ihnen, betet für offene Türen für das Evangelium. Ja, betet für die Möglichkeiten zur Verkündigung des Evangeliums. Das meint er damit, wenn er sagt, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne. Ja, bete dafür, dass das Evangelium sich Bahn bricht. dass Menschenherzen geöffnet werden, dass Geschwister aus deiner Gemeinde, Freunde Möglichkeiten bekommen, mit ihren Nachbarn über Jesus zu reden. Bete dafür. Ob du glaubst oder nicht, ich weiß ja nicht, wie du dein Gebetsleben gerade einschätzt und deine Gebete. Vielleicht bist du sehr selbstbewusst und sagst, boah, ich bin schon ein krasser Beter. Wahrscheinlich die meisten von uns nicht. Die meisten von uns haben ja eher das Denken, was kann mein Gebet schon bewirken? Was soll das verändern, wenn ich bete? Ob du glaubst oder nicht, Gott hat sich entschieden, in seiner Weisheit, mit seiner riesigen Souveränität, dein kleines Gebet zu gebrauchen, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Die Kraft des Gebets liegt nicht an deinem Gebet, sondern an dem Gott, zu dem du betest. Und deshalb bete. Bete, auch wenn du dich nicht traust und nicht weißt, wie du das formulieren sollst und ist das theologisch alles richtig. Nein, bete. Zieh dich nicht zurück. Das ist Gottes Mittel, das er in seiner Souveränität gebrauchen will, um diese Welt zu verändern, um Türen aufzuhauen, um Menschenherzen aufzubrechen. Bete für Möglichkeiten zur Verkündigung des Evangeliums. Aber Paulus sagt auch, bete dafür, dass das Evangelium und eben nichts anderes verkündet wird. Deswegen sagt er hier, das Geheimnis des Christus zu reden. Ja, Christus soll verkündet werden, nichts anderes, nicht Menschen, nicht Gesetze, nicht irgendein Moralismus, sondern das Evangelium. Und dann sagt Paulus interessanterweise, bete auch für die, die das Evangelium weitergeben. Ja, Paulus sagt hier, damit ich am Ende von Vers 4 schon, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Ist das nicht ermutigend? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal von Paulus so das Bild, das ist der perfekte Missionar. Der wusste immer auf jede Frage eine Antwort, hatte immer die perfekte Artikulation und Kommunikation des Evangeliums. Dieser Mann bittet hier seine Geschwister, betet für mich, damit ich weiß, wie ich reden soll. Klar und verständlich, sodass die Menschen, die nichts mit Jesus zu tun haben, nicht verwirrt werden, sondern zu Jesus geführt werden. Kurz nebenbei. Ich finde es beachtlich, welche Priorität Paulus hier legt. Er bittet sie, für ihn und sein Team zu beten, aber er denkt nicht zuerst an seine persönliche Situation. Die kommt erst in Vers 18, ganz am Ende des Briefs. Da sagt er, gedenkt meiner Fesseln. Das war's. Gedenkt meiner Fesseln. Hier denkt er nur an die Ausbreitung des Evangeliums an dieser Stelle. Er denkt daran, dass es Jesus groß gemacht wird, dass Jesus bekannt gemacht wird. Das Herz dieses Mannes schlug wirklich für Jesus und sein Reich. Und da müssen wir uns fragen, wie sieht's bei uns aus? Er schlägt mein Herz für Gottes Reich. Hast du eine Sehnsucht nach dieser Veränderung, die Gott bringen will? Nicht nur in deinem Leben, sondern um dir herum. Ja, diese Sehnsucht macht sich bemerkbar und hörbar, wo Kinder Gottes ihre Hände ausstrecken und rufen, dein Reich komme. Ja, diese Sehnsucht wird sichtbar dort, wo Kinder Gottes anfangen, von sich selbst wegzuschauen, wenn sie beten und für ihre Freunde, ihre Ehepartner, ihre Nachbarn, ihre Stadt zu beten, und zwar missionarisch. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, erstens, plane dein Gebet. Wenn es dir schwerfällt, regelmäßig zu beten, plane dein Gebet. Plan das ein, fest an deinem Tag. Plan ein, wann du betest. Wenn du das nicht machst, ich kann dir fast versprechen, dass du da nicht beten wirst oder nur sehr wenig beten wirst. Aber plan das mal ein. Plan dir doch einfach mal 2, 3 Zeiten ein am Tag, wo du betest. Festhalten, so wie Paulus das hier sagt, verlangt fest einplanen. Und entfache dein Gebetsleben neu, indem du dich neu begeistern lässt von Gott selbst und für das, was er für dich getan hat. Und dann, ausgehend von diesem Text, möchte ich dich auffordern und ermutigen, öffne dein Herz für deine Mitmenschen und fang an, regelmäßig missionarisch zu beten. Missionarisch beten bedeutet, mein Herz zu öffnen für die Ausbreitung von Gottes Reich, damit die Sehnsucht regelmäßig zum Ausdruck gebracht wird, dass Gottes Herrlichkeit im Leben meiner Mitmenschen sichtbar wird. Das bedeutet missionarisch beten. Es bedeutet von mir, von meinen Umständen, in denen ich gerade stecke, wegzuschauen auf Gottes Reich, auf meine Mitmenschen und diese Sehnsucht zum Ausdruck zu bringen. Gottes Herrlichkeit soll sichtbar werden. Wie viele meiner Gebete, frag dich das mal, wie viele meiner Gebete aus der letzten Woche hatten tatsächlich etwas mit Gottes Reich zu tun? Wie viele deiner Gebete drehten sich darum, dass Menschen Jesus neu kennenlernen? Wie viele meiner Gebete waren darauf fokussiert, dass Männer und Frauen in ihrer Liebe zu Jesus wachsen? Lasst uns missionarisch beten. Unsere Hände ausstrecken und mehr beten, dein Reich komme. Bete für Menschen, die Jesus nicht kennen, dass Gottes Wort ihr Herz erreicht. Bete dafür, dass Gottes Wort Frucht bringt. Bete für Missionare, die Christus in fremden, weit entfernten Gegenden verkünden. Bete für deine Jugendleiter, deine Ältesten, deine Hauskreisleiter, die Woche für Woche versuchen, Gottes Wort in dein Leben reinzubringen. Bete für sie. Bete missionarisch. Und ich möchte dir zwei Hauptgründe nennen, warum du vielleicht ab nächste Woche missionarisch beten solltest. Der erste ist, weil du einen missionarischen Gott hast. Du hast einen missionarischen Gott, der nicht will, dass Menschen verloren gehen. Und das zweite ist, weil Gott die Ehre und Anbetung aller Menschen verdient. Und zwar jetzt schon. Deshalb bete missionarisch. Gebet, das Türen öffnet. Das zweite, was wir in unserem Text sehen, ab Vers 5, ist ein Leben, das Hunger nach Gott weckt. Wie viele von euch haben den Film Stolz und Vorurteil gesehen? Ihr dürft das ruhig zugeben. Ich habe den auch gesehen. Und interessant, also ist nicht mein Genre, aber interessant, die komischste und unangenehmste Person in diesem Film ist der Pastor. Also die Person, die ganz offensichtlich Christ ist, ist auch die Person, über die alle sagen, wenn sie den Film gucken, so will ich nicht sein. So, ja. Genau das möchte Gott aber nicht. Er fordert uns zu einem Leben auf, das in anderen einen Hunger weckt nach Gott. Schaut mal, wie Paulus darüber spricht. Wir sollen nicht nur missionarisch beten, sondern wir sollen missionarisch leben. In Vers 5 schreibt er, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Ja? Natürlich, wenn man sich das jetzt so durchliest, ganz offensichtlich haben diese Verse eine riesige Relevanz für unsere konkrete Evangelisation, also wenn wir Menschen von Jesus weitergeben. Das, was Paulus hier sagt, ist unglaublich relevant dafür. Ja, Paulus sagt uns mehr oder weniger, nutze die Möglichkeiten, die du bekommst, um Menschen von Jesus zu sagen. Also Zeit auskaufen, lass die Zeit nicht verstreichen, lass die Möglichkeiten nicht einfach vorbeigehen, sondern nutze die Möglichkeiten. Und Paulus sagt uns hier auch, versuch an deiner Kommunikation des Evangeliums zu arbeiten. Wie du das weitergibst. Herr Paulus sagt hier, mach das in Gnade. Also die Wahrheit über Jesus in Liebe sagen und nicht arrogant, nicht selbstgerecht. Dann sagt er, mit Salz gewürzt. Das ist ein Ausdruck, den kannten die Leute damals sehr gut. Das war ein Begriff aus der Rhetorik. Eine mit Salz gewürzte Rede war eine begeisternde Rede. Etwas, wo man richtig Lust hatte zuzuhören. Das war spannend. Und was Paulus uns hier sagt, ist, ey, wenn du über Jesus redest, dann langweile die Leute bitte nicht. Rede nicht so darüber, als sei das nichts Besonderes. Sondern rede begeisternd, rede aufgeregt, vielleicht sogar lebendig. Und rede so, dass sie merken, boah, da kommt wirklich Begeisterung rüber. Herr Tony Merida hat einmal gesagt, wir Christen, Wir sind kein heiliger Haufen, der nur die Sprache Zions spricht. Wir müssen so reden, dass die Leute uns verstehen, dass sie merken, das ist genial, was der da sagt. Ich verstehe das nicht und im Moment glaube ich das auch noch nicht, aber das begeistert mich, was diese Person da erzählt. Und dann sagt er zu uns hier, ihr sollt wissen, wie ihr antworten sollt. Und zwar jedem antworten sollt. Kenne deinen Glauben und entwickle immer mehr die Fähigkeit zu artikulieren, was du glaubst. Nichts ist schlimmer, als wenn wir Christen unseren Mitmenschen nicht sagen können, was wir glauben. Und Paulus sagt, ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Jedem Einzelnen. Geh auf dein Gegenüber ein, auf seine persönliche Geschichte, auf seine Persönlichkeit. Behandle ihn nicht als Evangelisationsprojekt, sondern als Freund, der dir am Herzen liegt. Also es ist das Offensichtliche hier im Text. Aber ich glaube, dass das, was Paulus hier schreibt, noch viel größer ist. Ihr habt gemerkt, er spricht unser gesamtes Leben an. Unsere Lebensführung, unsere Entscheidungen, den Einsatz unserer Zeit und unsere Kommunikation. Und er sagt zu uns, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Bedeutet, als Christen sollen wir uns nicht zurückziehen, sondern vor den Augen der Welt ein echtes, greifbares Leben führen, das unsere Mitmenschen auf Jesus aufmerksam macht. Ja, wir sollen ein Leben führen, das unsere Freunde darauf aufmerksam macht, dass dieser Jesus alles andere für uns überragt. Dass er wichtiger und bedeutender ist als alles andere in unserem Leben. So geben wir unserer Umgebung einen Geschmack von ihm. Das ist das weise Leben, zu dem Paulus uns hier aufruft. Ein weises Leben oder Weisheit im Sinne der Bibel zeigt sich dort, wo ich als Mensch immer mehr das Gefühl entwickle, ausgehend von Gottes Wort, in den verschiedenen Situationen und Bereichen meines Lebens Entscheidungen zu treffen und Wege zu gehen, die Gott verherrlichen. Ich entwickle ein Empfinden dafür, was Gott in dieser Situation verherrlicht. Von Gottes Wort her natürlich. Und Paulus greift hier beispielhaft zwei Bereiche raus, die zu total zentral sind für dich und mich, nämlich Zeit und Kommunikation. Und ich finde das spannend, dass er diese beiden Dinge nimmt, weil ich glaube, dass gerade diese beiden Bereiche unglaublich viel darüber aussagen, wofür unser Herz schlägt und was unser Leben regiert. Hast du mal darüber nachgedacht, dass der Einsatz deiner Zeit die unmittelbarste Form der Nachfolge ist? Das ist die konkreteste Form von Nachfolge. Wie ich meine Zeit nutze, mal abgesehen von den notwendigen Dingen wie Schlafen oder Arbeiten, sagt extrem viel darüber aus, wofür mein Herz schlägt, wo die Prioritäten meines Herzens liegen, gerade wie ich meine freie Zeit nutze. Ja, der Einsatz und der Inhalt meiner Worte auf der anderen Seite ist direkter Ausdruck dessen, was in mir los ist. Das sagt Jesus ja auch, ne? Was das Herz voll ist, kommt irgendwann auch raus. Aus dem Mund. Das, was mein Herz packt, bestimmt auch meine Worte und meine Kommunikation. Nicht nur die Art und Weise, wie ich rede, sondern auch die Themenwahl. Die Themenwahl. Das, was mein Herz regiert, prägt auch die Botschaften, die von mir ausgehen. Und die Botschaft, die Gott hier für dich und mich hat, ist ziemlich einfach. Es ist nicht egal, wie du lebst. Es ist nicht egal, wie du deine Zeit nutzt. Es ist nicht egal, wie du redest, wie du kommunizierst. Unser Leben ist nicht einfach nur Abfolge von Taten. Unser Leben, unser alltägliches Leben ist konkreter Ausdruck unseres Herzens. Gott hat dir dieses Leben geschenkt, um ihn groß zu machen mit allem, was du bist und was du hast. Dein und mein Leben ist dazu da, um die Botschaft des Kolosserbriefs sichtbar und greifbar für deine Mitmenschen zu machen, nämlich dass Jesus alles überragt, dass er wichtiger ist als alles andere und dass er allein genug ist. Wir sind dazu befreit, als Kinder Gottes unsere Zeit mit echter Bedeutung zu nutzen. Wir sind befreit von der Nichtigkeit einer gefallenen Schöpfung. Ich muss mein Leben nicht mehr an Dinge verschwenden, die keinen Ewigkeitswert mehr haben. Ich muss es nicht mehr, weil ich befreit davon bin. Es ist nicht egal, wie du lebst. Merk dir vielleicht dies. Du und ich, wir sind dazu berufen, Aushängeschilder und Mikrofone Gottes zu sein in dieser Welt. Das ist unsere Berufung. Aushängeschilder und Mikrofone Gottes. Deine Berufung besteht darin, deinen Mitmenschen einen Geschmack davon zu geben, wie Jesus ist, von seinem Wert, seiner Bedeutung, seiner überragenden Herrlichkeit. Und ich habe mich gefragt an dieser Stelle bei der Vorbereitung, welchen Geschmack von Jesus vermittelt mein Leben? Welchen Geschmack von Jesus vermittelt mein Leben? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wünsche mir so sehr, dass Menschen mein Leben sehen und dass sie nicht sagen, ich will so sein wie Rudi, sondern dass in ihnen der Wunsch entsteht, ich will diesen Jesus, den Rudi kennt, kennenlernen. Wünschst du dir das auch für dein Leben? Was sagt der Einsatz deiner Zeit über die Bedeutung von Jesus aus? Als Deutsche schlafen wir insgesamt 24 Jahre unseres Lebens. Also die anderen Menschen bestimmt auch. Außer Japaner, die sind ein bisschen produktiver als wir. Wir gehen 8 bis 10 Jahre zur Arbeit. 12 Jahre durchschnittlich verbringt der Deutsche vor seinem Fernseher. 12 Jahre. Ihr könntet auch den Computer einsetzen, wenn ihr wollt. Jugendliche, junge Menschen im Alter von 18 bis 29 verbringen im Durchschnitt 4 Stunden mit ihrem Smartphone. Bekommen andere Menschen dadurch, wie du Tag für Tag, Woche für Woche deine Prioritäten setzt, deine Zeit nutzt, einen Geschmack davon, wie wertvoll und bedeutend Jesus tatsächlich ist? Wie viel Zeit investierst du, investiere ich in Dinge dieser Diesseitigkeit, die keinen Ewigkeitswert haben, die irgendwann vergehen werden, die nicht mehr sein werden, wenn Christus wiederkommt? Was wir brauchen, sind Reich Gottes Prioritäten. Wir müssen, merkt ihr vielleicht diesen Satz? Wir müssen unsere Zeit planen, denn wenn du deine Zeit nicht planst, dann wird es jemand oder etwas anderes für dich tun. Und wir als Kinder Gottes sind dazu berufen, unsere Zeit nach Reich Gottes Prioritäten zu ordnen und einzusetzen. Wir sollen für das leben, was Ewigkeitswert hat. Aber es gilt auch für unsere Kommunikation. Wenn man sich meine gesamte Kommunikation der letzten Woche mal anschauen würde, wenn man deine Kommunikation der letzten Woche mal scannen würde, ob nun das, was du mit Worten im Gespräch kommunizierst oder das, was du über soziale Medien kommunizierst. Wer oder was dominiert? Wessen Mikrofon bist du? Was bringen andere Leute mit dir in Verbindung? Was würden andere sagen, deine Freunde sagen, wofür du stehst? Wessen Aushängeschild du bist? Abgelesen an deinem und meinem Leben, was würden andere von uns sagen, wie groß und wichtig Jesus ist? Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, ob du Gott mal im Gebet oder im Gebet Buße darüber getan hast, dass du Zeit verschwendest. Ich glaube, Zeitverschwendung ist einer der krassesten Sünden, die wir einfach so machen. Weil es fällt ja nicht auf, wir machen es einfach. Wir verschwenden unsere Zeit mit Hobbys, die keinen Wert haben. Hobbys, die uns vielleicht sogar schaden. Wir verbringen Zeit manchmal mit so vielen Dingen, die uns negativ prägen, statt sie mit Gottes Wort zu füllen, unsere Gedanken. Abgelesen an deinem Leben, wie groß ist Jesus? Das ist das Zweite, was Jesus, was Paulus uns hier sagt, nämlich, dass unser Leben einen Hunger wecken soll nach Gott. Aber er gibt uns hier noch eine dritte Sache, und das ist die letzte, nämlich, dass wir Freunde brauchen, die deine Leidenschaft teilen. Wenn wir im Kino sind mit Christina, bin ich immer der Typ, sobald der Film zu Ende ist, gehe ich raus. Ich brauche diese Namen nicht zu sehen. Mich interessiert das nicht. Ich esse mein Popcorn noch schnell zu Ende und gehe raus. Ich werde immer kritisiert von meiner Frau dafür, weil sie gern noch mal da sitzt und einfach die Musik lauscht und lass uns doch noch mal warten. Und was interessiert mich die Namen? Ich habe den Film gesehen. Tatsache ist aber, ohne diese Personen, die da genannt werden, hätte ich den Film gar nicht genießen können. Und manchmal gehen wir mit dem Abschluss von Paulus' Briefen so ähnlich um wie mit dem Abspann im Kino. Wir lesen die letzten Verse und denken, ja, was soll ich mit diesen Namen? Tatsache ist, ohne diese Namen wäre Paulus' Dienst überhaupt nicht möglich gewesen. Ja, wir haben manchmal im Kopf von Paulus so dieses Bild von einem ein engstirniger Eigenbrödler, der keine Freunde hatte, weil er die ganze Zeit nur Bibel gelesen hat, und er war so mehr oder weniger so eine Gemeindegründungsmaschine, die ganz allein alles gemacht hat. Wenn wir uns die letzten Verse in seinen Briefen ansehen, merken wir, das stimmt nicht, dieses Bild. Paulus hatte tiefe Freundschaften. Er hatte Beziehungen zu Menschen, manchmal krasse Beziehungen zu Menschen, die er noch nie gesehen hat. Er pflegte freundschaftliche Beziehungen zu Gemeinden und Christen. Er hatte Männer und Frauen an seiner Seite, die ihn unterstützten, ihn ermutigten, für ihn beteten, seine Sorgen kannten und mit ihm gemeinsam dienten. Die Personen, die wir am Ende ab Vers 7 lesen, sind Menschen, die für Veränderung gelebt haben, wie Paulus. Es sind Menschen, die wirklich für die Ausbreitung des Reiches Gottes sich eingesetzt haben. Deswegen nennt sie Paulus immer wieder treue und geliebte Brüder. Ja, wir lesen hier von Tychikus und Onesimus. Also wenn ihr irgendwann Kindernamen braucht, geht nicht in diese Liste rein, das wird zu kompliziert hier. Kleiner Tychikus. Also wir lesen von Tychikus und Onesimus, die Paulus zur Seite standen. Wir lesen von Aristarch, der Paulus Mitgefangener war, von Markus und Justus. Wir lesen von Epaphras, der unaufhörlich für die Gemeinde betete. Und wir lesen von einer Frau namens Nympha, die ihr Haus für die Gottesdienste zur Verfügung stellte. Ja, was ist die Botschaft dieser Verse? Was er uns sagen will, ist, unsere Berufung, Gottes Reich auszubreiten, ist eine Teamangelegenheit. Ist eine Teamangelegenheit. Vernetzung zwischen Christen und Gemeinden, die gemeinsam auf Gottes Wort als Fundament stehen, ist entscheidend, um eben Veränderung voranzubringen. Aber ich glaube, dass es nicht nur darum geht, sondern dass es hier eine sehr persönliche Ebene hat. Nämlich, dass Paulus uns hier sagen will, um für Veränderung zu leben, brauchst du Freundschaften. Du brauchst Evangeliumsfreundschaften. Das ist eine Wortneuschöpfung. Evangeliumsfreundschaften. Ich glaube, dass einer der ursprünglichsten Wünsche unseres Menschseins ist, der Wunsch nach bedeutsamen Beziehungen, nach Freundschaft. Ja, wir sind im Bild Gottes geschaffen und damit für Beziehungen geschaffen. Tiefe Beziehungen sind unersetzlich für uns. Wir können nicht ohne. Wir werden durch sie getragen und geprägt. Und Gott sagt uns hier am Ende des Briefes, wenn wir Gottes Berufung für unser Leben ausleben wollen, dann brauchen wir Freunde. Wir brauchen Freunde, die unsere Leidenschaft teilen für Jesus. Unsere Leidenschaft für Gottes Reich. Wir brauchen Freunde, die uns antreiben, für Veränderungen zu leben. Freunde, die dafür beten, dass Jesus immer mehr aufleuchtet. Wir brauchen Freunde, die uns wirklich kennen und deren Herz nicht nur für uns, sondern auch für Jesus schlägt. Wir brauchen Freunde, die genau wissen, was uns bewegt, wie Tychikus. Wir brauchen Freunde, deren Herz auch für das Evangelium schlägt, wie Aristarch. Wir brauchen Freunde, die uns ermutigen, wenn wir am Boden sind, so wie Onesimus. Wir brauchen Freunde, die unermüdlich für uns beten, wie Epaphras. Und wir brauchen Freunde wie Nympha, die ihr Leben für uns öffnen. die uns teilhaben lassen an ihrem Leben. Was ist dein Netzwerk, das dich prägt? Mit welchen Leuten umgibst du dich? Und ich glaube, das hat eine riesige Relevanz, gerade für junge Menschen hier bei uns. Und ich möchte euch einfach sagen, sucht euch eure Freunde nicht aus nach Beliebtheit, Style oder Image. Sucht ihr Freunde, die dich dabei unterstützen und dazu motivieren, Jesus nachzufolgen und ihm ähnlicher zu werden. Sucht ihr Freunde, die eine Leidenschaft für Gott und seine Ehre, sein Wort haben und diese Leidenschaft auch in dir immer wieder wecken. Sucht ihr Freunde, die mit dir und für dich beten. Das sind deine Freunde. Das sind echte Freunde. Und ich möchte dich auch ermutigen, sei selbst so ein Freund. Sei so ein Freund für andere, der mitbetet, mitkämpft, mitleidet und mitjubelt. Sei dieser Freund, der für Veränderung kämpft im Leben seiner Freunde. Sei diese Freundin, deren Herz für Jesus schlägt und die deshalb für den Glauben ihrer Freundin betet und kämpft und nicht locker lässt. Für Veränderung leben. Das ist deine und meine Berufung. Und wenn du jetzt am Ende der Predigt vielleicht denkst, ich bin aber nicht so. Ich bin viel zu unbedeutend, viel zu klein, um Einfluss auf andere zu haben. Ich bin nicht extrovertiert, ich kann nicht gut reden, ich bin nicht selbstbewusst genug, ich bin nicht geschult genug, um meinen Glauben weiterzugeben. Und ich will dich ermutigen, Gott er wählt das Schwache und Kleine, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Wisst ihr, was ich an dieser Liste fast am ermutigsten finde? Dass hier Markus steht. Markus hat an einer Stelle, als Paulus ihn mitnehmen wollte, krass versagt. Und Paulus hat ihn nicht mitgenommen. Aber jetzt zählt ihn Paulus auf als einen seiner treuesten Mitarbeiter. Gott arbeitet nicht mit Experten, sondern mit Bekehrten. Gott arbeitet nicht mit Experten, sondern mit Bekehrten, mit Menschen, die ihre eigene Begrenztheit, ihre eigene Schwäche erkennen, aber trotzdem, weil Gott es wert ist, voller Entschlossenheit sagen, ich möchte ihm dienen. Und deshalb lebe für Veränderungen dort, wo Gott dich hinstellt. Bete, dass sein Reich kommt und dass Jesus mit seiner Herrlichkeit durch dich scheint, wohin du auch gehst. Und genau das wollen wir jetzt in dem nächsten Lied auch zum Ausdruck bringen. Dein Reich komme.